Gibt es ein schönes Zitat von Wilhelm Busch? Ein Trinkgefäß, welches ist leer, bringt keine rechte Freude mehr.
Wenn Kinder jung sind, es ist wahnsinnig lustig, dazuzuhören. Unser Kleinster kommt nächstes Jahr in die Schule, der erzählt Geschichten. Du legst auf dem Boden vor Lachen, das ist lustig. Aber am Ende vom Tag bist du auch froh, wenn die Kids im Bett sind und dann kehrt ein bisschen Ruhe ein. Weil dann viele Geschichten, gerade Witze, werden einfach... Unsere Kinder erzählen gerade immer die gleichen Witze, 20, 30, 40 Mal in Reihenfolge. Wie gesagt, die sind am Anfang am lustigsten. Irgendwann lachst du eigentlich drüber, weil der Witz die ganze Zeit nochmal kommt. Und das ist eben auch das, was schnell ausgebaute Weine für mich sind. Das ist dieses, ja, ich bin jung, fruchtig, frisch. Das ist kurz unterhaltsam. Und wenn dann aber beim dritten, vierten, fünften Mal reinriechen nichts kommt, dann passiert halt auch nichts. Und das sind für mich dann mit Menschen die tiefgründigen Gespräche. Wenn jemand wirklich was erlebt hat, wenn jemand Erfahrungen hat, was gelernt hat, spannende Erlebnisse hat er in seinem Leben und du hockst einen Abend lang mit dem zusammen und trinkst ein, zwei, drei Flaschen Wein und der kann wirklich in der Tiefe was erzählen, hat eine ganz andere Qualität und das, meine ich, sieht man auch bei allen Weinen, die die Zeit und Reife im Keller erlebt haben, dass sie wirklich auch ganz andere und viel tiefgründigere Geschichten nachher erzählen, wie das eben junge, pädophil gefüllte Frühlingsweinchen erzählen können. Ja.
Vino Vista Kennerfolge. Wir tauchen ein in die Welt der Weine. Mit Winzern, Sommeliers und Sterneköchen.
Ja, herzlich willkommen hier zur nächsten Episode, zur Kennerfolge beim Vino Vista Podcast. Heute mal eine ganz andere Stimme zur Eröffnung. Mein Name ist Andreas Winkelmann. Wer aufmerksam zugehört hat, hat in der ersten und zweiten Folge schon mal meine Stimme hören können. Ich vertrete heute den Marcel, aber gewohnt an meiner Seite heute wieder der Michael mit dabei. Und wir haben ganz besondere Gäste, auch schon aus einer früheren Folge bekannt, der Didi.
Didi!
Hallo!
Der Didi mausert sich hier zum Lieblingsgast.
Ich wohne ja auch direkt um die Ecke.
Nein. Aber ganz besonders ist natürlich immer der Mann, der auch die Flaschen mitbringt. Heute aus dem Remstal angereist vom Weingut Albrecht Schwegler, der Aaron Schwegler.
Vielen Dank, dass Sie da sein darf. Ja.
Schön, dass du da bist.
Ja, also wir haben eben schon mal ein bisschen gefrotzelt. Hier hängen in der Vino Vista, in der schönen Vinothek, ganz viele Plakate mit berühmten Weinlagen. Ich sehe hier so Val de Loire, Champagne, Bordeaux und Bourgogne. Aber was noch fehlt, ist das Remstal.
Aber unbedingt. Ich glaube, ich brauche nachher ein Stück Papier und Stift und dann müsst ihr, dann ihr müsst nach dem Rahmen schauen dann.
Holen wir das auf jeden Fall nach, weil wer Rhone sagt, muss auch Remstal sagen. Aber ich sag mal, du hast eben, habe ich fälschlicherweise nur auf Württemberg angespielt, weil Remstal ist ein Teil von Württemberg. Aber du hast direkt gesagt, Remstal. Also es ist schon nochmal so ein Filetstück von Württemberg oder was macht das Remstal denn aus?
Ja, Filetstück wäre vielleicht ein schwieriges Wort, aber wir sind tatsächlich seit ein paar Jahren dran im Remstal, einfach, dass wir dann doch losgelöst von Württemberg zeitnah eine eigene Appellation bekommen, wenn man das so möchte. Ja, Württemberg an sich, wie das Anbaugebiet, das auf dem Etikett stehen muss, nach wie vor hat circa 11.000 Hektar und nur knapp über 1.000 Hektar davon sind im Remstal. Und ja, die Dichte von dem, was im Remstal einfach passiert, von innovativen Betrieben, die da sind, die wirklich nur ein Ziel kennen, das ist nach vorne und nach oben, ist einfach gegenüber dem Rest von Württemberg so eklatant höher im Moment. Und ja, natürlich spricht man in den höchsten Tönen immer nur über die eigene Region, aber ich glaube auch, wenn man unabhängige Medien aufmacht, egal welchen Weinführer man derzeit aufschlägt, hat man das Gefühl, das Remstal besteht, oder das Württemberg besteht eigentlich so überwiegend aus dem Remstal und fast 90% von dem, was besprochen wird in der Branche, kommt eben von weniger als 10% der Anbaufläche. Und ja, deswegen trete ich mittlerweile zumindest, wenn es nicht um das weinrechtliche Etikett geht, dafür ein, dass wir Remstal sagen anstatt Württemberg.
Ja, das ist schon spannend, wer sich da ein bisschen mit befasst. Also es ist auf jeden Fall eine Region, die auch sehr stark im Rotweinbereich ist, oder? Wenn ich das richtig im Kopf, oder sagen wir, ein Großteil?
Ja und nein. Also es gibt bei uns auch die linke und die rechte Seite der Rems, dass das ganze Thema so ein bisschen spaltet mit in eher heißeren und auch eher kühleren Lagen. Aber da, wo wir herkommen, ist schon die Region, wo maßgeblich Rotweinflächen sind, wo auch viel Rotweine angebaut werden und das einfach auch in Sortenstruktur reif wird mit zunehmendem Klimawandel sowieso immer mehr, die auch da einfach auf ganz andere Möglichkeiten und auf ganz andere Sorten jetzt schon in der Gegenwart und vor allem auch in der Zukunft hinweist.
Fühlt ihr das, dass sich irgendwie was klimatisch ändert bei euch, oder seid ihr eigentlich so, ja, eigentlich sehr froh mit den Gegebenheiten, die ihr habt, und merkt jetzt nicht irgendwie die großen Unterschiede?
Es gibt, glaube ich, genug oder immer noch viel zu viele Menschen, die in warmklimatischen Umgebungen leugnen und sagen, gibt's alles nicht und hat's früher alles schon mal gegeben. Wenn man jeden Tag draußen in der Natur lebt und arbeitet, dann nimmt man das einfach dann doch anders wahr und erlebt es auch jedes Jahr anders, weil einfach unser gesamtes Einkommen auch von der Art und Weise, wie klimatische Verhältnisse sind, davon abhängen. Und ein vielleicht für jetzt einer Nicht-Landwirt Paradoxon ist eben das Thema Frostgefahr, Frostrisiko. Je wärmer die Winter werden, desto früher beginnt die Vegetation. Das einzige Fixum, das geblieben ist, sind die Eisheiligen, mit derzeit immer noch dem 15. Mai, bis zu dem es frieren kann. Wir haben es erst dieses Jahr wieder schmerzlich erleben müssen. Früher Austrieb bedeutet halt dann doch einfach eklatant höheres Risiko mit viel mehr Tagen bis zu den Eisheiligen, wo es verfrieren kann. Dieses Jahr haben wir fast 40% verloren mit Frost. Also je wärmer es wird, desto größer wird eben auch das Risiko für zum Beispiel Froschthemen. Wir erleben viel langsamere Wetterwechsel. Also die letzten Jahre, es kann so sein, wie dieses Jahr, wo es einfach wochenlang mehr oder weniger durchgehend Regenphasen gibt, wo gerade bei uns in der ökologischen Bewirtschaftungsart und Weise wirklich das, ja, ein Limit kommt, was man überhaupt mit ökologischen Pflanzenschutzmitteln bewerkstelligen kann. Gleichen Zeitraum, wo wir dieses Jahr nicht wussten, wie man überhaupt noch irgendwie bei uns in die Steilhänge zu Fuß mit Drohnen, mit Sondermaschinen Pflanzenschutz machen sollen. Im Vorjahr haben wir ja fast eine 750.000 Liter Wasser fahren müssen, um damit die Jungreben nicht vertrocknet sind im gleichen Zeitraum. Das sind eben halt die Extreme, die zunehmen. Ja, solange unsere Werkstatt, unsere Weinberge kein Dach haben, sind wir da eben halt direkt davon betroffen und direkt davon abhängig. Und wenn wir es über viele Jahre oder Jahrzehnte sehen, meine Eltern haben den Betrieb 1990 gegründet. Wir haben schon immer extreme Ertragsreduzierungen gemacht. Die Erträge waren schon immer klein bei uns. Also es gibt jetzt keinen Riesenunterschied von den 80er, 90er Jahren zu heute. Und da muss ich einfach sagen, das langjährige Mittel liegt mittlerweile bei mehr als 14 Tage früher, was die Weinlese in den gleichen Lagen angeht, bei gleichen Erträgen wie Anfang der 90er. Also es verschiebt sich schon was, das einfach auch jetzt zumindest aus unseren Daten raus statistisch signifikant ist.
Habt ihr dann Steillagen oder Stalzlagen?
Sowohl als auch. Also wir können alles im Direktzug bewirtschaften, natürlich mit den entsprechenden Spezialmaschinen. Aber es ist schon so, dass wenn man mit dem Traktor oben reinfährt und es nicht gewohnt ist. Also ich glaube, wenn Rheinhesse bei uns oben in die steilen Lagen mit dem Traktor reinfahren müsste, dann bräuchte das so die erste Arbeitswoche einen Satz Windeln. Irgendwann gewöhnt man sich dran. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass es eher eine Steillagenkulisse ist, die bei uns vorherrscht. Unser Glück ist tatsächlich, dass die Rebflurbereinigungen in den 80er Jahren da waren. Also es war mal alles klein parzelliert und terrassiert mit Mauern zwischendrin. Hilft uns heute natürlich enorm, dass man damals eine Rebflurbereinigung gemacht hat.
Jetzt ist die Frage, ich lebe und arbeite an der Mosel, ob ich das auch so sehen würde. Gut, ich fahre selber nicht in die Steillagen rein, aber ja, aber es ist dann schon was anderes, in den steilen Hängen reinzufahren. Also ich kann mir das vorstellen, dass das, wer das noch nie gemacht hat, da auf jeden Fall erstmal den Respekt auf jeden Fall bekommt.
Na, der eine fährt rein und der andere klettert hoch, ne?
Ja, genau. Und es ist, glaube ich, schon eine Mutprobe, die man dann manchmal bestehen muss, wenn man über die Kuppe fährt. Ich sag mal, es sind ja auch schon viele Unfälle passiert. Dieses Jahr haben wir in der Mosel wieder einen gehabt, wo eben genau das zum Verhängnis geworden ist. Ja,
ja, bei uns tatsächlich auch. Es vergeht eigentlich kaum ein Jahr, wo nicht irgendein schlimmer Unfall oder auch tödlicher Unfall passiert. Natürlich gibt es Spezialmaschinen, es gibt Nothalteeinrichtungen, alles drum und dran, aber wenn Kipppunkte da sind, sind sie da. Ich würde schon sagen, eher überwiegend steil.
Da würde ich sagen, der Didi, der ist ja schon
ich bin schon ein bisschen nervös.
Ich sehe ihn so leicht nervös.
Genau, hat ja schon die Flasche entkorkt und demonstrativ zwischen uns gestellt. Ich denke mal.
Ja, der Aaron war ja so sehr nett. War heute auch schon ein bisschen mit dem Aaron auf Tour und wir haben auch schon diverse Kunden besucht und auch da die Weine mit den Kunden natürlich auch geteilt und verkostet. Und dementsprechend würden wir euch natürlich da auch ganz gerne Teil dran haben lassen. Und ich schenke ein und der Aaron erzählt gleich einfach ein bisschen was dazu, was wir dann gleich hier im Glas einfach haben. Wir
können auch gleich gerne mal darauf zukommen. Du bist ja im Prinzip öfter auch mit dem Aaron schon unterwegs gewesen. Du betreust die Gastronomie und den Handel und bist ja dann eigentlich im Prinzip auch der verlängerte Arm vom Weingut in dem Fall.
Richtig, genau.
Du kriegst natürlich auch viel mit von der Basis, wo die Weine dann auch konsumiert werden. Wo hast du denn, sagen wir mal, so den Einsatzpunkt, wo du sagst, da wäre jetzt ein Wein aus dem Remstal für den, was muss ein Gastronom dich fragen, damit du direkt sagst, probier mal hier jetzt ein Riesling Reserve aus dem Remstal?
Ja, was muss der Gastronom mich fragen? Also A, es muss natürlich, wenn wir das als Speisebegleiter sehen, ja, es muss natürlich zur Speise passen. Ihr werdet es auch gleich schmecken. Der Riesling ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ja, also wenn man es blind probieren würde, würde man nicht sofort auf die Rebsorte Riesling kommen. Ja, das wird aber der Aaron gleich wirklich einfach nochmal im Detail einfach nochmal erzählen. Ich finde es einfach großartig, wie die Region sich einfach entwickelt hat. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass die Region einfach so ein bisschen unterm Radar einfach auch läuft. Ja, weil es ist großartig, es sind Top-Qualitäten, die wir haben in der Flasche. Und ja, so ein Winemaker wie Aaron mit seiner Frau Julia zusammen, was die da jedes Jahr auf die Beine stellen, ist schon echt beeindruckend. Muss man wirklich so sagen.
Ja, ist jetzt hier, was haben wir, 2020, Riesling Reserve, ist jetzt schon im Glas, also ist ja ein richtiges Goldgelb, was uns da entgegenschimmert. Also es ist schon von der Farbe sehr kräftig.
Ja, tatsächlich in dem Fall vom 20er schon sehr kräftig. Wie gesagt, wir stellen uns jedes Jahr auf die verschiedenen Jahrgänge ein. Wir erleben ja das ganze Jahr im Weinberg draußen. Und letztendlich so, wie die einzelnen Jahre sich im Weinberg entwickelt haben, so wollen wir mit den Trauben nachher auch im Keller umgehen. Weil für uns immer der Jahrgang an sich nochmal über der Stilistik, über unserer Handschrift stehen muss. Weil ja, sonst ist es einfach nur ein Markenprodukt mit einem Markengeschmack. Und wir wollen eben halt lebendige Weine aus jedem Jahr, so wie es draußen gewachsen ist, machen. Und dann muss natürlich ein Jahrgang wie 2018 eine ganz andere Wärme und Dichte haben, wie das jetzt zum Beispiel ein 2020er oder 2021er Jahrgang haben kann und darf. Ja, bei dem Riesling Reserve ist tatsächlich so, es ist was sich eigentlich aus unserer Art und Weise, wie wir Weine machen wollen, entwickelt hat. Bei uns sind es knapp über 100 einzelne Parzellen, die wir bewirtschaften. Und wir tun uns den Wahnsinn an, jede Ernte, jede einzelne Parzelle separat auszubauen. Also wirklich jede einzelne Parzelle kommt als einzelne Position, und wenn es dann mehrere Fässer sind, wie bei dem Wein hier, dann eben auch noch in mehreren Fässern ausgebaut. Das heißt, wir bauen am Anfang ein Puzzle auf. Das sind 250 Positionen, die nachher ihren Weg zurück in 12 einzelne Weine zurückfinden. Beim Riesling Reserve ist es tatsächlich so, dass wir ja halt dann auch Erfahrungen machen dürfen, die aus der Arbeit rauskommt, wo wir über Jahre immer an den Fässern der Parzelle vorbeigelaufen sind und gesagt haben, Moment mal, hier ist einfach alles anders. Also wirklich so Einzelcharaktere, die jetzt auch wenn es eine Menschenmenge wären, die da einfach rausstechen, weil sie anders aussehen, weil sie einen anderen Humor haben, wie auch immer, einfach wo es einfach auch so Übercharakter gibt bei Menschen. Das war so verlässlich über die Jahre, dass wir dann nach dem dritten, vierten Jahr gesagt haben, okay, wir lösen das aus dem ursprünglichen Cuvée Weiß und bringen das eben als Einzellage, Einzelparzelle. Deswegen seht bei uns auf den Etiketten auch immer vorne drauf eine Parzellen und dann eine Anzahl drunter. Also es ist nicht die Nummer der Parzelle, sondern es ist tatsächlich die Anzahl der Parzellen, die da drin sind. Wird da auf dem Rückenetikett alles in klein nachher aufgedröselt mit maximaler Transparenz. Aber hier war es einfach ein Charakter, der für mich über die Jahre, ja, den ich da einfach ins Glas bringen wollte und das erlebbar machen wollte.
Dann ist meine Frage, was hast du dir dabei damals gedacht? Also wie würdest du den Charakter beschreiben?
Also angefangen kurz nach der Ernte, wirklich so Tag 12, 13 von der Gärung, gehen die meisten Weine in eine komplette Fruchtphase. Also gehen wirklich so in einfach Fruchtverästerung, so eine Frucht, die man auch nur im Herbst hat. Und da geht der Wein nie rein. Der Wein geht da in so eine kräuterwürzige Ebene und bekommt dann auch so wirklich die fruchtigen Aromen gar nicht mehr, sondern geht eher in das ja Ätherische, auch mal wirklich ja fast schon ganz jung in so eine leichte Petrolentwicklung, die dann wieder als leichte Reduktion nach einem Jahr im Fass durchkommt. Also wirklich so einen ganz eigenen Charakter, und Jahr für Jahr, unabhängig von dem, wie kühl oder wie heiß das Jahr war, wenn man den Wein geschluckt hat, ist es wirklich wie so was ganz kieselig Karges im Mund. Und das war einfach für mich das Beeindruckende, dass wir haben in den Fässern nie was anders gemacht. Die Fässer haben sich einfach nur anders gezeigt. Und das ist für mich dann das Spannende, wo ich sage, wenn wir nichts anders machen, im Weinberg nicht und im Keller nicht, dann muss es einfach am Weinberg himself liegen. Ja,
na, ich trinke das und denke mir, da so ein Whisky als Nachtisch wäre es Feines. Also.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz gute Assoziation. Also nicht, dass er jetzt irgendwie so torfige Whisky-Noten, sondern so ein fruchtiger Whisky. Ich glaube, das kommt vielleicht noch ein bisschen was von dem Tonneau, von dem Holzfass. Also haben wir 500 Liter Holzfass, was vom Handling ja nochmal ein bisschen anders ist als jetzt Barrique oder noch größere Holzfässer. Aber das sind dann von der Belegung her wahrscheinlich eher ein bisschen.
Aber wir gehen in einem Jahrgang wie 2018, kann mal ein Anteil davon neues Holz sein. Aber in der Regel sind es 2 drittbelegte Fässer. Ganz kühle Jahrgänge wie 2021 sind auch mal 4, 5 belegte Fässer mit dabei. Das sind so die Spielarten, die wir von Jahr zu Jahr unterscheiden. Aber es gibt jetzt keine Entscheidung in sonstigen Stilistiken, wo wir sagen, da greifen wir ein. Ansonsten ist wirklich jedes Jahr einfach, die Weine kommen direkt von der Presse ins Fass. Es gibt bei uns keine Vorklärung. Ein ganz wichtiger Satz für uns auf dem Etikett ist auch, den nehmen wir ernst. Das ist einfach bei jedem Wein das ungeschönt. Und in der Regel unfiltriert abgefüllt. Wir wollen einfach Wein aus Trauben machen. Bei uns gibt's ja Trauben und es gibt in jedem Fall irgendwo eine notwendige kleine Menge Schwefel. Und das ist das, was wir zum Weinmachen brauchen. Und da sind wir auch überzeugt davon, dass wir lebendige Weinberge bringen, alles mit. Alles andere kann man machen, ist aber auch nur die Maske wie ja jede andere billige Schminke auch.
Ja, braucht es nicht unbedingt. Also wenn man, wie der Marcel auch schon öfters jetzt hier in dem Podcast gesagt hat, wenn man gute, gesunde Trauben nach Hause bringt, dann kann man daraus auch einen guten, tollen Wein machen und mehr braucht es dann auch nicht. Also das heißt ja dann bei dir ist dann das neue Kennzeichnungsgesetz nächstes Jahr kein Problem. Da stehen dann Zutaten, stehen Trauben drauf und
ja, das ganz Tolle ist, wir müssen uns noch eine ganze Weile gar nicht damit beschäftigen, weil wir den Wein da so viel Zeit geben. Also wir haben jetzt erst letzte Woche 23er Jahrgang Weiß und Rosé von den Parzellen gefüllt. Das heißt, es kommt tatsächlich erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf uns zu. Bei den Rotweinen noch sehr viel später. Weine von den Parzellen sind mindestens immer ein volles Jahr auf der Hefe.
360 Tage
kommt letztendlich aus einem ganz praktischen Thema. Wir wollen die Fässer immer voll haben. Also ein Holzfass ist immer so lang gut, wie es voll ist, wie es belegt ist. Das heißt, der Abstand zwischen Vorjahrgang kommt aus den Fässern und der neue Jahrgang kommt von der Presse ins Fass. Wollen wir immer so gering wie möglich halten, dass es nur ein paar Tage sind. Ist ein super Stress, mitten im Herbst noch die ganzen Cuvées nebenher aus den Fässern raus zu holen und gleichzeitig schon wieder Trauben auf dem Hof zu haben, die gern gepresst werden würden und ins Fass kommen. Aber für uns ist einfach mit den Holzfässern, die wir im Keller haben, ist die Art und Weise da handwerklich perfekt so damit umzugehen. Gibt ein paar schlaflose Nächte und ein paar harte Wochenenden am Anfang von der Ernte, aber dann ist man auch im Flow. Und ja, bei den Rotweinen ist es so, dass die 2 bis 3 Jahre in den Fässern liegen. Bei den Reserveweinen auch Weiß ein volles Jahr und dann nochmal ein halbes, dreiviertel Jahr im Edelstahl auf der Vollhefe. Bei den Reserven Rot sind wir zwischen 18 und 30 Monaten. Und wir haben da mittlerweile keine fixen Release-Zeitpunkte mehr, wo wir die Weine bringen, sondern wir probieren die Weine. Die Weine bekommen die Zeit, die sie brauchen und dann bringen wir sie auf die Flasche, wenn der Wein passt und wenn wir davon überzeugt sind, dass die Weine in sich ruhen. Und ja, Chardonnay war jetzt 10 Monate ausverkauft, jetzt ist er wieder da. Natürlich hätten wir dann meine Frau ist die Betriebswirtin im Betrieb, die hätten gern schon vor einem halben Jahr gehabt, aber der Wein war einfach nicht an dem Punkt und ja, dann entscheidet eben der Wein und nicht immer nur der Cashflow.
Es ist natürlich ein Luxus, wenn man das so machen kann, weil oftmals entscheidet eben eher der Steuerberater oder der Betriebswirt, wann die Weine verkauft werden. Aber wenn man das erlauben kann, dann hat man meistens dann auch mehr Spaß im Glas, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will, weil die Zeit ist eigentlich der beste Mitarbeiter
im Weingut. Ich höre das Argument sehr regelmäßig und da muss ich halt auch sagen, selbst bei den einfachsten Weinen, es gibt eben das eine Jahr, wo man durchstehen muss und das ist das erste Jahr und da danach ist man im gleichen Flow, wie wenn man im Februar anfängt zu füllen und es ist eben dieses eine Dreiviertel Jahr, was man einmal durchstehen muss und danach ist der gleiche Flow, wie wenn man es nicht gemacht hätte. Von daher, ich glaube, es ist auch flächendeckend möglich. Man muss anfangen,
genau.
Also einmal anfangen, ja.
Und die größte Frage ist, wie sind deine Nerven, Didi, wenn dann 3, 4 Jahr kommt, ich brauche den Wein?
Ja, das ist manchmal sehr unterschiedlich, ja. Also es gibt natürlich Kunden, die sagen, okay, haben wir ein Verständnis für, ja. Also wir werden auch gleich mal in den nächsten Wein gleich mal reinschmecken, gerade beim Chardonnay, ja. Da war halt eine Zeit lang einfach nicht verfügbar. Und ich finde das aber immer sehr, sehr interessant, weil das natürlich auch Begehrlichkeiten weckt. Ja.
Jetzt würde der Marcel sagen, mach dich rar, du bist der Star.
Ja, genau. Das hat ja seine Oma immer sehr, sehr gerne gesagt. Aber ich sehe das einfach genauso, wie der Aaron das gesagt hat. Es gibt halt dieses Dreivierteljahr, wo du halt echt warten musst, wo du die Füße stillhalten musst, wo es vielleicht nicht immer entspannt ist. Aber dann bist du halt einfach drin. Und ich glaube, auch das, was der Andreas gerade gesagt hat, wenn du dem Wein einfach die gewisse Zeit gibst, da baust du ihn jetzt auf. Ich meine, wir sprechen jetzt hier von einem 20er Jahrgang. Das Ding machst du auf und das steht einfach wie eine absolute 1 im Glas. Ja, und das ist jetzt absolut auf dem Punkt. Und ich glaube, wenn wir das letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren schon auf den Markt gebracht hätte, der Aaron, dann wäre das jetzt einfach nicht diese Qualität im Glas. Ja, und dann...
Gut, wobei wir hier sagen müssen, 20er Jahrgang ist jetzt schon was aus der Schatzkammer kommt. Da ist jetzt, heute Abend, ist es circa 2 Wochen her, dass der 22er Jahrgang sein Release hatte. Aber eben auch da, ja, wenn Weine, ich sag mal, bei Weinen ist das Gleiche wie bei Menschen. Wir haben drei noch relativ junge Kinder. Wenn Kinder jung sind, es ist wahnsinnig lustig, dazuzuhören. Unser Kleinster kommt nächstes Jahr in die Schule, der erzählt Geschichten. Du legst auf dem Boden vor Lachen, das ist lustig. Aber am Ende vom Tag bist du auch froh, wenn die Kids im Bett sind und dann kehrt ein bisschen Ruhe ein. Weil dann viele Geschichten, gerade Witze, werden einfach... Unsere Kinder erzählen gerade immer die gleichen Witze, 20, 30, 40 Mal in Reihenfolge. Wie gesagt, die sind am Anfang am lustigsten. Irgendwann lachst du eigentlich drüber, weil der Witz die ganze Zeit nochmal kommt. Und das ist eben auch das, was schnell ausgebaute Weine für mich sind. Das ist dieses, ja, ich bin jung, fruchtig, frisch. Das ist kurz unterhaltsam. Und wenn dann aber beim dritten, vierten, fünften Mal reinriechen nichts kommt, dann passiert halt auch nichts. Und das sind für mich dann mit Menschen die tiefgründigen Gespräche. Wenn jemand wirklich was erlebt hat, wenn jemand Erfahrungen hat, was gelernt hat, Bande, Erlebnisse hat er in seinem Leben und du hockst einen Abend lang mit denen zusammen und trinkst ein, zwei, drei Flaschen Wein und der kann wirklich in der Tiefe was erzählen, hat eine ganz andere Qualität und das, meine ich, sieht man auch bei allen Weinen, die Zeit und Reife im Keller erlebt haben, dass sie wirklich auch ganz andere und viel tiefgründigere Geschichten nachher erzählen, wie das eben junge Frühlingsweinchen erzählen können.
Ja. Das war auf jeden Fall die tiefste Metapher bis jetzt hier im Podcast.
Wir nennen heute keine Beispiele dafür, aber jeder weiß sicherlich, was gemeint ist. Naja, das ist aber auch, was auch ein Thema ist, was dann die Geschichten kannst du dann aber auch eins zu eins verweben mit eben einem Jahrgang, weil das ist ganz oft, auch wenn ich Weinproben habe und du verschiedene Jahrgänge von einem Wein probierst, ob jetzt eine Vertikalverkostung von einem Wein oder eben von verschiedenen Weinen, es ist immer wieder, wenn du dann sagst, so jetzt haben wir hier 2020, jeder weiß noch genau 2020, erster Lockdown um Ostern rum, war traumhaftes Wetter, über 20 Grad, man hat draußen gesessen, man hat seine Weinkeller leer getrunken, weil man sonst nichts machen konnte. Das war halt einfach ein sehr warmes Frühjahr. Das hat sich über den Sommer gezogen und dementsprechend die Leser auch früh gestartet. Und so kann man eigentlich auch zu jedem Wein, zu jedem Jahrgang schon mal eine eigene Geschichte erzählen. Und das merke ich als Rückmeldung oft, dass das für viele unheimlich spannend ist, weil die meisten befassen sich nicht mit dem Wetter im Jahr und sind dann immer so, ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie jetzt das Wetter 2020 war. Dann spinnst du die Geschichte mit dem ersten Lockdown und alle sagen sofort, ja klar, war so.
Weiß ich.
Ein ja. Glück war es damals so warm, ja. Ja. Ein Glück war es ja, damals erste... schon im Frühjahr so warm, man konnte rausgehen. Und genau da sind wir wieder bei dem allerersten Punkt vom Podcast. Das hat uns 2020 auch in aller Härte getroffen. Es war eben halt sehr, sehr früh schon um Ostern rum warm. Also man konnte die kurzen Hosen und die T-Shirts nach vorne ziehen. Und dann kam Frost, auch in 2020. Und das macht für mich wieder auch so den 20er Jahrgang aus in seiner Konzentration. Also wir haben dann noch die zweite Rebe runtergebogen. Es sind natürlich Triebe nachgekommen. Ist auch noch eine zweite Generation Trauben nachgekommen. Die war aber nachher von der Reife, von der Entwicklung so weit zur ersten entfernt, dass wir die komplett auf den Boden geschnitten haben, obwohl schon wenig drin hing, uns nur auf die von Anfang an verbliebene erste Generation Trauben verlassen haben und deswegen einfach auch super konzentrierten Jahrgang in 2020 haben. Also jetzt kommen in Kürze die 20er Rotwein-Cuvées von uns in Verkauf und die haben genau das. Es hat schon die Feinheit und Ausgewogenheit von 20 und gleichzeitig eine enorme Powerdichte, ohne dass es die Hitze von jetzt 2018, 2015 gebraucht hätte. Und ja, so wie du sagst, ich glaube, wenn du zum Fenster rausguckst und das Wochenende draußen lebst im Sommer, dann kannst du dich zwei Jahre später nicht mehr dran erinnern, wenn es dir in Nacken reinregnet oder wochenlang wirklich eine Nackensonnen verbrennt bis hin zur Lederstufe, dann erlebt man einfach Jahre anders und man kann sich dann einfach, ja, man merkt sich Jahre, wie sie draußen waren, wie das Wetter war, wie die Umstände waren.
Definitiv.
Aber ich glaube, es ist schon die Landwirte- und Winzerbrille, die man
da hat. Ja, klar, es ist also kaum ein anderer Berufsstand kann sich wirklich so gut ans Wetter erinnern wie Winzer. Und dann, wenn man teilweise eben auch mit, ich sage jetzt mal, mit historischen Winzern spricht, die wissen ja dann auch noch genau 72, was sie im September gemacht haben, wie das Wetter da war oder eben dann noch weiter zurück. Also es ist schon spannend. Also man verbindet sehr viel mit dem Wetter und das ist auch, glaube ich, das, was ein Jahrgang ja auch ausmacht. Das ist der Haupteinfluss von dem Jahrgang, der am Ende dann in der Flasche ist.
Wir können ja jetzt ganz kurz den Test machen. Didi, wie war das Wetter im September 2018?
2018 im September.
Ja.
Boah, ich würde jetzt fast sagen, dass es sehr warm war.
Ja. 18 gab es, glaube ich, keinen Regen. Ich glaube, das war ausverkauft.
Ich glaube, 18 war, ich würde fast meinen, neben 2-3, glaube ich, einer mit der heißesten Sommer, die wir in Deutschland.
Aber es war so konstant.
Ja, es war konstant.
Konstant trocken und warm. Genau. 19 war es dann so, wo es dann diese 2-3 Wochen gab, wo es extrem heiß war, wo es dann eben wieder also zumindest an der Mosel, sehr viel Sonnenbrand gerade bei den Burgundersorten gegeben hat. Das ist das, was 19 damit so reingeschlagen ist.
Aber 18 stelle ich, also jetzt nicht, aber 18 stelle ich so mit 2-3, so ähnlich.
18 war noch krasser wie 2-3.
Auf die gleiche Stufe.
Aber eigentlich der letzte unkomplizierte Herbst.
Tatsächlich, aber auch da, wenn die Frage auf September geht, September unglaublich warm, unglaublich heiß. Wir haben eigentlich alle Pressen, die im Rosé- und Weißweinbereich war, ohne Gummistiefel geputzt, barfuß und in Badehose. Im Normalfall hat man eine Schürze an und hat Gummistiefel an, dass man nicht den ganzen Tag mit nassen Hosen rumlaufen muss, weil sonst im Herbst zu kalt wird. 2018 stand man barfuß oder in Flipflops unter der Presse, in der Badehose und hat sich gefreut, wenn man ein bisschen Wasser abbekommen hat, weil es einfach, so wie man wieder rauskam, für Herbst viel zu warm war. Für mich der erste Jahrgang, wo das Wort, also bei uns schwäbischer Begriff für Lesen, Ernte, ist einfach Herbsten, das war damals Sommern. Definitiv.
Eine schöne Erinnerung, die ich mit 2020 verbinde, ist halt eben, da habe ich den Didi kennengelernt. Da bin ich eben nach dem ersten Lockdown Düsseldorf gezogen, in seine Nachbarschaft. Das haben wir dann später noch herausgefunden.
Ja, es war fußläufig, glaube ich, nur 1,5 Minuten entfernt. Ja.
Und da hat er eben genau das gemacht, was er jetzt gerade wieder gemacht hat. Wenn die Gläser alle leer sind, dann holt er eine Flasche und stellt sie schon mal demonstrativ in die Mitte
und schenkt den nächsten Wein an.
Ja. Ja, also es ist halt natürlich so ein bisschen auch Berufskrankheit. Ne? Also man darf natürlich auch nicht vergessen, ich habe ja selbst auch Gastro gelernt, ja. Also ich habe wirklich immer in Top-Lokalen gearbeitet und ich liebe das ja auch so ein Stück weit auch Gastgeber zu sein. Ja? Und ich mag das einfach, wenn die Gläser immer ausreichend gefüllt sind, wenn genügend Essen auf dem Tisch steht. Das ist nach wie vor meine Passion. Jetzt auch nicht nur, weil ich jetzt in dem Vertrieb, in dem Handel bin. Für die Gastronomie schlägt weiterhin mein Herz.
Gibt's ein schönes Zitat von Wilhelm Busch. Ein Trinkgefäß, welches ist leer, bringt keine rechte Freude mehr.
In diesem Sinne, cheers.
In diesem Sinn, haben wir den nächsten Mal. Haben wir über den Riesling kurz gesprochen? Also vielleicht nur ein Wort. Du hast eben was gesagt mit ätherisch. Das habe ich unheimlich danach empfunden. Das war diese Reife, vielleicht schon so ein bisschen reife, exotische Früchte. Farblich haben wir eben gesagt, ist es sehr hoch. Und jetzt kommt hier was, wo man bei einem Chardonnay eher eine kräftige Farbe erwarten würde. Ist es hier dagegen eher schon so fast mit ein bisschen, weiß nicht, kann auch am Licht liegen, etwas grünliche Reflexe.
Ja gut, ich meine, wir sind jetzt hier bei 2 Jahre jünger, 2022er im Jahrgang. Auch da macht natürlich das Thema Flaschenreife, macht was mit den Weinen, die dann schon am Anfang etwas schneller und dann deutlich weniger dunkel werden. Gleichzeitig
und ist frisch gefüllt. Ne,
ist es jetzt auch ganz, ganz frisch auf der Flasche. Wie gesagt, auch erst seit 2 Wochen bei uns erhältlich. Und dann auch was, wo wir mit weniger Standzeit arbeiten. Also Riesling darf schon auf der Maische einfach ziehen. Auch eine viel härtere Bärenhaut, als das jetzt Chardonnay hat, wo wir einfach nachher, wir wollen möglichst schonend pressen, mit wenig Scheitern, mit wenig mechanischer Belastung bei allen Weinen. Und da braucht es vom Riesling einfach mehr Standzeit, das enzymatisch von der Bärenhaut her aufgeschlossen ist. Da kommt natürlich mehr Farbe mit. Beim Chardonnay, die kommen in der Regel als ganze Trauben auf die Presse, werden vielleicht mal leicht mit den Füßen angestampft, aber es haben eine sehr viel kürzere Kontaktzeit, was den Saft und die Bärenhaut angeht. Und auch da ist einfach im Keller schon viel weniger Farbe da. Für mich ist einfach hier auch ein Thema losgelöst von der Farbe, wie bei dem Thema Rotwein auch. Es braucht nicht immer von allem viel, sondern es muss halt einfach nachher in der Balance und als Gesamtbild stimmen.
Jetzt muss ich aber einmal fragen, wirklich mit Füßen anstampft? Also ja, man kennt es ja nur aus dem Bilderbuch, ne?
Ja, wir sind wirklich das, was das Thema angeht. Wenn wir Technik einsetzt, dann sehr bewusst, welche Technik wir da dafür auswählen. Also was jetzt zum Beispiel das Thema Abwehrmaschine oder so angeht, da machen wir sehr viele Gedanken. Ansonsten sind wir eigentlich diejenigen, die am liebsten gar keine Technik einsetzen. Wir haben eine Kühlmöglichkeit nur im Herbst, wenn es darum geht, einfach Trauben oder Maische einmal kühl zu bekommen, damit es nicht sofort gärt, gerade wenn man eine Standzeit machen möchte. Ansonsten gibt's keine technische Kühlung während der Gärung. Also wir haben einfach nur so große Gebindegrößen, dass wir alles ohne technische Kühlung sich selber überlassen können, dass sich selber entwickelt und auch das Thema Trauben anquetschen. Natürlich kann man sich da dafür eine Quetsche kaufen oder bauen oder die Quetsche von einer Abwehrmaschine benutzen. Ich finde einfach, wenn man so direkt sieht, was passiert unter den Füßen beim Eintreten, dann hat man einfach ein viel besseres Gefühl dafür, wie viel quetsche ich an, wie viel möchte ich denn eigentlich oder wie viel möchte ich nicht. Und da gibt es ganz viele verschiedene Grade. Und da finde ich immer, es ist immer riechen, sehen, schmecken, fühlen, tasten, ist was unglaublich Wichtiges, gerade auch im Herbst. Auch die ersten paar Tage, alle Rotweine werden nur mit den Händen gestoßen, weil man dann einfach merkt, wo wird's warm, wo wird's kalt, wo gärt schon was, wo ist Aktivität da. Also ich finde gerade so dieses weit über das jeden Tag seinen Keller durchprobieren, gibt so viel mehr, was man fühlen und sehen und ja, auch tasten kann, das gehört für mich da einfach mit dazu. Das heißt, Hand und Fußwerk im Herbst.
Ja, ja, und das ist aber auch bei dir wirklich das Schöne, ja, dass man wirklich Jahrgang für Jahrgang nicht immer stupide die gleiche Qualität hat, ja, sondern es ist wirklich unterschiedlich. Und das finde ich wirklich herausragend, dass das dem Jahrgang immer dementsprechend oder dass ihr als Team gemeinsam den Jahrgang immer so behandelt, um das Bestmöglichste herauszuholen und dann nicht einfach wirklich eine Qualität immer in die Flaschen füllt, die wirklich Jahr für Jahr identisch ist. Das finde ich für dich sehr, sehr lobenswert und das finde ich auch für dich herausragend.
Ja, auch das hier ist, wie auch der Riesling schon, also es hat so eine elegante Reife. Es ist also nicht eben dieses jung, knackig, frisch oder beim Chardonnay, was man auch oft hat, dieses Überladene, sondern ich finde, mit sehr viel Fingerspitzengefühl dieses Holz mit reingebracht, was auch irgendwie nochmal so eine würzige Aromatik mit reinbringt. Es ist in sich, hat es dieses bisschen cremige, aber irgendwo auch noch was so eine Kante mit reinbringt, was ihn dann immer wieder, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen interessant macht. Also er ist nicht einfach weich gespült weg, sondern da ist irgendwie so ein Widerhaken, wie ein Widerhaken, der dann den Wein immer noch am Gaumen hält. Finde ich großartig. Machst du auch mal beim Riesling eben, da fand ich jetzt auch, Riesling ist ja immer bei ganz vielen, ich denke mal, das kennen wir alle, der Gastronomie, Riesling trinke ich nicht, hat zu viel Säure. Hatte ich jetzt das Gefühl bei dem Riesling auch nicht, bist du da auch biologischer Säureabbau ein Fan von beim Riesling? Ich sag mal, beim Chardonnay wird's...
Ja, also ich meine, viele respektive die allermeisten Weine gerne auch irgendwo spontan an oder gerne auch teilweise dann komplett spontan bei uns im Keller. Und da läuft meistens einfach bei einer langsamen Gärung läuft schon simultan der Milchsäureabbau mit. Wenn das nicht so ist, dann lassen wir alle Weine ohne Schwefel, bis der biologische Säureabbau komplett durch ist. Geht uns auch gar nicht um eine Stilistik mit mehr oder weniger Säure tatsächlich, sondern mir geht's rein um die mikrobielle Stabilität. Mhm. Also ich will bei den Weinen einfach, wie gesagt, es kommt ein Oxidationsschutz mit Schwefel ganz am Schluss dazu und damit auch maßgeblich einfach die Sicherheit, dass sich nicht irgendwo dann doch eine Essigsäurebakterie irgendwo durchsetzen kann. Die sind mit ganz wenig Schwefel schon einfach schachmatt gesetzt und ansonsten sollen die Weine in sich stabil sein. Das heißt, alles, was verstoffwechselt werden kann mit Zucker und Äpfelsäure, soll das eben auch einfach sein, weil damit kann ich völlig entspannt ohne jegliche Filter wieder abfüllen. Und deswegen geht es dann nicht um eine Stilistik von den Weinern an sich, sondern uns geht es einfach um die maximale Produktschonung, dass wir auf die Filtration verzichten können. Und deswegen ist es für uns maßgeblich als Produktionsschritt, aber nicht als Stilmittel.
Aber den schönen Nebeneffekt hat es eben, dass eben gerade diese Kunden, die eben immer ein Problem damit haben, ich kenne das bei unserem Weingut, wo ich arbeite, machen wir das eigentlich auch bei allen Rieslingen, aber da bei uns schon ein bisschen mehr als Stilmittel, eben um eben diese cremige Säure mit reinzubekommen. Und da sind eben ganz viele, die dann immer vom Riesling großen Bogen gemacht haben um den Riesling und dann probieren und auf einmal sehen, was eben neben der Säure noch alles passieren kann. Es ist ja nicht nur, dass der Riesling sich über die Säure definiert, ist bei dir ja auch ganz klar, die Herkunft ist da immer viel entscheidender.
Und dann, ich sag mal, da geht auch einfach das alte Sprichwort, probieren geht über studieren, ist da, glaube ich, ganz entscheidend. Ich habe das Argument auch oft gehört, Riesling kann ich nicht trinken, das verträgt mein Magen nicht, ist mir die Säure zu hoch. Ich habe das aber auch schon Jungs und Mädels sagen hören, die dann 20 Minuten später gesagt haben, ja, aber Champagner trinke ich eigentlich super gern. Und da sind wir halt dann bei der Säuregrammatur dann doch schon nochmal zwischen 2 und 4 Gramm höher als bei einem Riesling, aber bei einem säurebetonten Riesling. Und da muss ich einfach sagen, ja, vieles ist beim Wein einfach aus. Es hat irgendjemand anderes mal erzählt, dass es so ist und dass Riesling so und so ist und dass Pinot so und so ist. Und dann schnappt man das auch auf. Im Endeffekt ist es grundsätzlich erstmal in Ordnung. Es ist auch nichts Falsches dran, dass das Riesling eher eine, wie sagen wir, grundsätzlich höhere Säure hat als Rebsorte. Aber das Deutsche Weininstitut hat immer großartige Plakate. Da stand drauf, Riesling ist Unsinn. Das gilt auch mit weniger Reimfähigkeit für alle anderen Rebsorten genauso.
Ja. Naja, es gibt für keinen Wein eine Blaupause, wo man sagen kann, probier den Wein und du hast die Rebsorte verstanden. Das funktioniert einfach.
Ja, also wäre Riesling, schade. Wäre ja
Riesling noch schade, weniger als bei allen anderen.
So wäre, ja, wenn man da eine Blaupause hätte und sagen würde, okay, da jeder Wein muss irgendwie dieser, in Anführungszeichen, Typizität entsprechen. Das wäre ja mehr als langweilig.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, die Blaupausen gibt's tatsächlich, aber es ist genau das, was du sagst, Stiddy, der langweilige Bereich der Weinbranche. Da sind wir halt in dem klassischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Industrieweinthema. Da werden die Trubgehalte eingestellt auf XY NTU, da wird die Hefe genommen, da wird die bei der Temperatur vergoren, da wird nach so vielen Tagen auf der Hefe wird abgestochen, dann kommt so und so viel Milligramm Schwefel dran, dann reift es noch bei der und der Temperatur für so und so lang nach, dann kommt noch das Mittelchen dazu und hier noch und da noch und da noch, dann haben wir halt nachher einfach einen ganz klassischen Sauvignon Blanc, wie man auf der ganzen Welt machen kann und kennt, einen ganz klassischen Riesling, wie man auf der ganzen Welt machen kann und kennt, ganz klassischen Chardonnay, wie man auf der ganzen Welt machen kann und kennt. Das sind aber halt für mich einfach nur, ja, das ist ein Rauschmittel, aber kein Genussmittel und da müssen wir uns einfach als Winzer und Erzeuger auch davon distanzieren, weil das hat mit dem ganzen Thema Kulturgut und Genussmittelwein einfach nichts zu tun.
Es fehlt einfach die Seele.
Ja.
Die Seele bringst du als Winzer mit deiner Philosophie, mit der Herkunft bringst du die da rein. In die Rebsorte.
Wie würdest du denn deine Seele beschreiben?
Tiefdunkel.
Rot-weiß. Lecker.
Hollinger, Lemberger oder Pinot Noir dunkel?
Ja, nee, ich weiß nicht, das Thema Seele ist das eine. Ich glaube, es ist einfach das Thema handwerkliche und gesamte Überzeugung, die in die Weine reinkommt, was bei uns da durchkommt. Bei uns ist einfach das, wir wollen einen möglichst ganzheitlichen Ansatz leben. Das heißt, ohne Düngung auskommen, ohne Eingriffe in den Boden, ohne Eingriffe in den Naturkreislauf. Lauter Weinberge haben die einfach aus sich selber raus und in sich selber funktionieren. Natürlich mal mit mehr oder weniger Begrünungen, die wir dann entsprechend auswählen, aber nicht so, dass wir irgendwas ständig dazu füttern wollen, weil das einfach auch für mich bei einem Genussmittel einfach nicht sein darf, dass ich einfach da künstlich einen Boden dazu bringe, dass er entsprechend große Erträge bringt. Und das ist das, was glaubt nachher die Weine erzählen müssen und erzählen dürfen, dass das der Grundansatz draußen im Weinberg ist und dass der sich natürlich auch im Keller und in der Ausbauweise widerspiegeln muss, ist auch irgendwo selbstverständlich.
Auf jeden Fall.
Didi, eigentlich
der Schankmeister. Ja. Jetzt macht er mir aber echt ein bisschen Druck hier.
Bring mal Farbe
hier.
Ins Leben.
Jetzt hat er seinen Einsatz verpasst.
Ja, also genau. Jetzt haben wir müssen natürlich auch sagen, dass die Region, wo der Aaron sein Weingut oder wo es auch beheimatet ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Riesling bekannt ist oder für den Chardonnay. Ja, es ist ja doch mehr der Trollinger, der Lemberger. Ja, das ist.
Magst du denn noch vielleicht einmal ganz kurz sagen, wo du dich so
den Ort aufhältst? Wir haben jetzt über.
Ich glaube, wir sind genau, an einer Weinstraße, oder?
Für alle, die sich fragen, wo jetzt dieses Remstal in Württemberg sein soll. Tatsächlich habe ich es am Anfang unterschlagen. Wenn er bei uns auf dem Hausberg sozusagen steht und in den Talkessel runterguckt, dann seht ihr in unmittelbarer Nähe zuerst Waiblingen, dann Fellbach und dann den Stuttgarter Talkessel. Wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift und nicht Stuttgart gerade im Nebel liegt, dann sieht man direkt den Mercedes-Stern auf dem Hauptwerk drehen. Also das hilft vielleicht einigen, das genau zu lokalisieren.
Und das ist an der Weinstraße, oder?
Ist direkt das Nebental vom Neckartal. Also ja. Direkte Stuttgarter Nähe. Es gibt eine der vielen Weinstraßen, die bei uns tatsächlich dran vorbeiführen. Ich glaube, es ist die Württembergische Weinstraße, die dann da durchzieht.
Aber jetzt muss ich da mal ganz kurz reingrätschen. Der Aaron und seine Frau Julia, natürlich auch das ganze Team vom Weingut, die machen jedes Jahr das sogenannte Bergfest. Also da muss ich jetzt einmal ganz kurz dazwischen.
Was denn das Bergfest?
Jeden Mittwoch, oder?
Ja.
Da kommt's her tatsächlich, ja, da kommt's her.
Also das muss man wirklich erlebt haben. Wir hatten uns vorhin auch wieder im Auto drüben unterhalten, was da logistisch dahinter steckt. Also für eine Kleinstadt ein Event über zwei Wochen. Ein Event auf die Beine zu stellen, das ist wirklich wahnsinnig. Das muss man sich einfach anschauen. Und
wann ist das?
Ja, die Termine variieren ein bisschen. Für nächstes Jahr stehen sie noch nicht ganz fest, aber wenn ihr es genauer wissen wollt, ein Weg dahin ist immer über unseren Newsletter. Wer den Newsletter hat, kriegt als erstes die Chance, Plätze zu reservieren.
Wo finde ich den Newsletter?
Den Newsletter findet ihr bei uns auf der Homepage albrecht-schwegler.de und da findet ihr auch alle Infos zum Bergfest, sobald die Termine stattfinden. Im Endeffekt ist es war ursprünglich, da kommt der Name her, klar, es ist auf einer Bergkuppe, auf einer großen Wiese. Am Anfang war es nur der Mittwoch vor Frohen Leichnam und vor Christi Himmelfahrt. Mittwoch war schon immer Bergfest, dann haben wir es so genannt. Und mittlerweile ist der Name eben immer noch so geblieben. Es ist einfach, ja, es ist ein Zusammenkommen, zusammen grillen, zusammen Wein trinken. Über Corona ist das Fest anders als alle anderen Feste, die abgesagt oder pausiert wurden, ist immer größer geworden. Wir haben manche Konzepte bis heute durchgezogen, die eben in Corona entstanden sind. Wenn ihr zu uns kommt, es geht nur mit einer Reservierung oder auf gut Glück, dann ist ein Tisch frei oder nicht. Dafür könnt ihr euch mit eurem Handy an den Tisch setzen und einfach per WhatsApp oder SMS bestellen. Ihr bekommt alles, was ihr dann einfach haben wollt, direkt mit Service an euren Tisch. Es ist im Endeffekt so, dass man sich mit vielen anderen weinverrückten Gruppen dann eine große Grillstelle teilen kann. Es ist einfach ein zwischenmenschliches Erlebnis, ein großes Weinfest. Und bei gutem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter haben wir immer jedes Jahr wechselnde Alternativen, was man als Schlechtwetterprogramm.
Und dann kann man sich auch die einzelnen Lagen natürlich auch selbstverständlich sich erklären lassen und sich das Umland sich natürlich dann auch anschauen.
Also wissen wir, wo wir nächstes Jahr einen Outdoor-Podcast aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, also ich bitte um eine Einladung, ne?
Ja. Vielleicht mal den Newsletter gleich mal direkt abonnieren. Da
Kommt in die Podcast-Subscription.
Also ich wollte jetzt nicht irgendwie dazwischen kriegen, aber das war mir
gerade
das ist ein inneres Bedürfnis, weil das muss man wirklich mal erlebt haben, weil
wir sind ja hier, die genau diese Geheimtipps
echt was Grandioses da auf die Beine gestellt haben. Und wir auch selbst als Firma mit vielen Gastwinzern, sehr vielen Ambassadeuren auch dort immer jedes Jahr vor Ort sind, um da auch Aaron und seine Family zu unterstützen.
Jetzt aber noch die Frage. Wir sprechen ja fast in allen Folgen, der Wein ist jung geworden. Ich höre die Situation damals, Corona hat euch modern gemacht. Und wie nimmst du allgemein den Trend wahr, dass Wein jung und modern wird?
Also im Endeffekt, wir haben, ja, ob es uns modern gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, wir waren schon modern. Wir haben einfach nur eine Möglichkeit gesucht, wie man Veranstaltungen verantwortungsvoll weiterführen kann. Ich habe mich damals einfach mit Händen und Füßen wirklich vehement gewehrt, dass man einfach alles nur absagt, weil es gerade modern ist, alles abzusagen. Weil ich der Überzeugung war, wir müssen irgendwo als Gemeinschaft auch zusammenkommen können. Das außerhalb von irgendwelchen Zoom-Calls, wo man sich als Familie trifft und sagt, das war jetzt aber wieder schön. Sondern in einem verantwortungsvollen Rahmen muss auch eine Außengastronomie stattfinden können, muss auch ein Leben irgendwo stattfinden können. Und dann haben wir eben gesagt, okay, die Regeln sind maximal 100 Personen, dann lassen wir halt nur 100 Personen pro Abend oder pro Schicht zu, können die aber nicht alle mit 1,50 Meter Schlange Abstand in die Schlange stehen lassen, das torpediert alles, also braucht man ein Thema und das war dann damals WhatsApp und SMS. Und im Jahr drauf war die 99 Personen nicht mehr die Regel, sondern dann war es halt Abstände in Metern, die haben wir mal 4 genommen, haben gesagt, dann ist es wirklich zu 100% sicher.
Ich weiß und, jetzt nicht.
Ja, dann konnten trotzdem 600 Personen einfach da quasi auf der Wiese Platz nehmen und es hat sich nie jemand echauffiert. Und zuerst hieß es vom Ordnungsamt, ja, sie wissen aber schon, dass wir gerade eigentlich eher nichts zulassen. Und dann habe ich gesagt, haben sie das Konzept gelesen? Dann haben sie gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, also bevor sie jetzt erstmal nichts zulassen, lesen sie das Konzept. Ich habe die 12 Seiten da zum Spaß geschrieben und dann sprechen wir nochmal. Eine halbe Stunde später ging das Telefon wieder und dann hieß es, ja gut, wir haben es jetzt durchgelesen. Eigentlich ist ja gar nichts dagegen einzuwenden. Und das war so der Punkt, den wir erreichen wollten, wo wir sagen, hey, wir wollten einfach beweisen, es geht. Wenn man sich miteinander als Gesellschaft verantwortlich und ordentlich verhält, dann müssen auch Sachen möglich sein, die man eigentlich ansonsten eher zeitgemäß, pauschal einfach sagt, es geht aber nicht. Und ich fand so, das war so ein Moment für mich, wo ich sage, jeder sagt, es geht nicht, bis halt einer kommt und sagt, es geht doch. Und plötzlich ging's. Und es war auch damals für viele andere Gastronomiebetriebe, für Terrassen und sonst was einfach so ein Moment, wo dann auch die Ordnungsämter gesagt haben, okay, guck mal, das wurde zugelassen. Was können wir denn machen, dass wir die und die und die Terrasse unter Auflagen wieder geöffnet bekommen.
Jetzt muss ich einmal kurz fragen, welcher Abstand hat eine Weinrebe zu Weinrebe?
Kommt drauf an, gibt es verschiedene.
Von bis, also bei uns sind die Standardgassenbreite, die wir pflanzen, sind 2,5 Meter bis 2,10 Meter.
Ja, ist ja und Corona, dann von Baum höre ich gerade raus. Ja.
Theoretisch, weil die Pflanzabstände von Rebe zu Rebe sind bei uns dann doch sehr klein, zwischen 35 und 65 Zentimeter. Also da wird es dann schon wieder knapp.
Ansonsten wäre das Konzept an Weinrebe lehnen und Trauben während der Verkostung mit konsumieren.
Es werden aber mitten in der Ernte, da bin ich so weit Winzer und so wenig Veranstaltungsfreund. Im Herbst will ich Zeit für meine Trauben und für meine Weine. Da sagen wir tatsächlich alle Veranstaltungen auch ab.
Ja. Das wäre kontraproduktiv für die Weinproduktion. Jede Beere wäre ja dann ein Tropfen weniger.
Aber für den Sale gut.
Ja, also ich habe lieber vergorene Trauben als frisch vom Stock gegessen.
Aaron, lass uns mal noch über den über den Rotwein sprechen. Andreas und ich, wir haben es gerade angeschaut und haben gesagt, okay, komm, boah, das ist schon.
Das ist geil.
Boah. Also das
ist halt, hat man ja nur Weißweine, was eigentlich bei uns den kleinsten Teil im Portfolio ausmacht. Abstruserweise haben wir sogar tatsächlich einfach die Sachen, die ja sehr viel später ins Portfolio kommen, gar nicht das Weingut jetzt im Generellen eigentlich ja bekannt gemacht haben oder wofür wir auch in der Breite für heute stehen, was ja eher das Thema Rotwein-Cuvées ist. umso spannender heute, dass der Didi einfach, ich habe ihm Didi freie Hand gelassen, habe gesagt, hol raus aus dem Kofferraum, wo du Lust drauf hast.
Also den Didi kann man gebrauchen.
War zu erwarten, dass auch der Wein dabei ist. Ist auch wieder was eher aus der Schatzkammer kommt, 2018er Pinot Noir.
Aber der ist richtig stark.
Macht jetzt gigantisch Spaß. Wir hatten den Wein tatsächlich, wir hatten den Wein schon vor 3 Jahren in Verkauf gebracht. 2018, wir haben es jetzt ja mehrfach besprochen, war ein wirklich sehr, sehr heißes Jahr. Wir wollen, wie auch schon mehrfach besprochen, einfach dann die Weine verändern. Das heißt, wir haben auch damals keine Weinsäure zugegeben, sondern haben einfach gesagt, wir wollen die Frische über das bringen, was in der Traube schon da ist, und haben mit sehr viel mehr ganzen Trauben gearbeitet, wo einfach dann die Stielgerüste mit dabei sind und dann so eine grüne, sagen wir, Paprika-ähnliche Frische in die Weine reinkommt. Aber natürlich auch eine Festigkeit und so eine, ja, ein bisschen astringentere Bitternis. Und wir hatten den Wein damals in Verkauf gebracht, und ich habe gesagt, Ich habe einfach keine Lust mehr, das alles ständig zu erklären und dass es reif wird und sonst was. Und ich sage, ich nehme den jetzt einfach wieder aus dem Verkauf, weil der Wein damals echt, das war schon ein richtiger, ich sag mal, Struwwelpeter. Der war kantig, der war hart und alles drum und dran. Dann Viertel, knapp einen halben Jahr haben wir aus dem Verkauf genommen und gesagt, wir lassen den Wein selber sprechen, wenn er soweit ist. Haben den ins Flaschenlager ganz nach hinten gebeugt, haben dann ein halbes Jahr später 19 gebracht und haben jetzt, nachdem der 19er aus war, einfach gesagt, jetzt probieren wir die ganze Sache wieder. Und jetzt ist er einfach für mich an einem Punkt, wo er die Saftigkeit und die Reife hat. Natürlich sind jetzt auch 6 Jahre rum, seit dem 18er Herbst, aber einfach jetzt an einem Punkt, wo es Spaß macht und aber auch da wieder, manchmal muss man einfach was weglegen und dann die Weine für sich sprechen lassen und macht im Moment großartigen Spaß. Gibt's jetzt bei uns gerade als kleine Zwischenlösung, auch weil wir 2020 mit Hagel und Frosch kein Pinot Noir einfach dann als Reserve gebracht haben, trifft sich das auch ganz gut, das mittelt auch wieder so ein bisschen was aus. Und ja, nächster Jahrgang Pinot Noir Reserve wird erst 21 sein, der dann bei uns kommt.
Da muss ich ja mal fragen, wo kann man die Weine von dir beziehen? Nur über Didi oder?
Ja, über den Didi tatsächlich, wenn ihr ein Restaurant habt oder Handel, Fachhandel, da ist der Didi hier guter und zuverlässiger Ansprechpartner. Müsst euch nur darauf einstellen, dass er mit euch, wenn ihr noch nicht kennt, einen Antrittsbesuch macht, und da müsst ihr trinkfest sein. ansonsten gibt's unter der vorhin angesprochenen Homepage gibt's alle unsere Weine. Klickt euch durch, gibt schöne Pakete dabei, gibt eine Subskription grad. Lohnt sich immer wieder reinzugucken. Und wenn es was Neues gibt, bei uns ist immer Mailing List First, Newsletter haben wir angesprochen. Wer da drin ist, kriegt alles immer grundsätzlich 1, 2, 4, 6 Wochen früher wie alle anderen mit.
Sehr schön. So, das, was jetzt die Hörer draußen natürlich nicht genießen dürfen, aber wir natürlich jetzt noch, ist nämlich, wir machen jetzt gleich noch weiter. Nämlich heute Abend gibt's einen besonderen Abend in der Vino Vista, nämlich einen Winzer-Talk mit dem Aaron. Und seinen Wein, da dürfen wir uns jetzt gleich noch auf ein paar andere Dinge freuen. Wenn ihr natürlich Lust habt, auch in der Vino Vista mal ein Event mitzumachen, schaut immer rein auf
www.vinovista.de. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, gerne auch schreiben an vino@vinovista.de.
Wir sagen vielen Dank, Aaron, dass du da bist.
Vielen Dank, Didi.
Ja, sehr gerne, immer wieder gern.
Und vielen Dank, Zuhörer und Zuhörerin.
Danke. Ja, vielen Dank fürs Aushalten.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat, schreibt es uns, teilt es mit, gebt uns gerne Sterne bei eurem Streaming-Dienst des Vertrauens. In dem Sinne, bis nächste Woche Dienstag. Und dann geht es an die Mosel. Ciao.
Flasche alle, Podcast auch. Auch Lust auf ein Weinchen? Fühl dich herzlich eingeladen. Termine findest du unter www.vinovista.de.